für Dinge, die wir uns auch gegenseitig täglich an Guten tun können. Und Jesus beauftragte damals keinen Diener mit diesem Dienst an seinen Jüngern, er tat es selber. Warum? Eine Antwort lautet, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Und ich möchte mit uns heute Morgen über diese Liebe etwas nachdenken, und zwar mit Hilfe von 5 Punkten. Die sind aber kurz, damit wir dann auch noch rechtzeitig zum Mittagessen kommen können, denn Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen. Das erste ist die bleibende Liebe. Wie schön, wenn von einem Menschen gesagt werden konnte oder gesagt werden kann, er hatte seine Angehörigen bis zuletzt lieb. Mit so jemandem zusammengelebt zu haben, das muss wunderbar sein. Und hier wird es von Jesus gesagt, vor dem der harte Weg zum Kreuz lag. Kompromisslos und ohne sich von seinen wankelmütigen Jüngern beirren zu lassen, brachte Jesus das letzte Opfer. Er gab sein Leben für sie. Ja, er gab das Leben für die Menschen aller Zeiten auf der ganzen Welt und auch für dich und für mich. Und wenn ich das richtig höre und für mich wahr sein lasse, dann kann ich nicht mehr sagen, für mich war und für mich ist keiner da. Und wenn ich noch so einsam wäre, dass ich keinen Angehörigen und keinen Freund hätte, Jesus hat mit seiner Liebe durchgehalten. Auch für den Einsamsten, auch für den Ärmsten, auch für den äußersten Randsiedler. Jesus hat nicht den fürchterlichen Strich gezogen und gesagt, mit der oder mit dem, da bin ich fertig, da will ich keine Beziehung mehr. Noch in der Stunde des Verrats versuchte er, Judas zurückzuholen. Noch in der Stunde der Verleugnung hielt er Petrus mit seinen Augen fest. Noch am Kreuz hat er sogar für seine Feinde gebetet. Wie schnell bin ich dabei, zu jemandem, der mich enttäuscht hat und nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, die Beziehung abzubrechen? Er hat mich jetzt versetzt, monatelang schon nicht mehr angerufen, obwohl er das wollte, also hat er meine Liebe nicht mehr verdient, meine ich. Jesus ist da ganz anders. Seine Liebe für uns, sie hält durch, bis ans Ende. Und auch für diese Familie gilt das, die ich auf meiner letzten Reise in Rumänien besuchen konnte. Kein Vater im Haus, kein fließendes Wasser, kein Strom, nichts. 7 Kinder, 6 davon schlafen auf dieser Couch und die Mutter schläft mit dem Baby in einem Sessel. Und ich kam da rein, dieser enge Raum, es war so dunkel und ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, so stickig war das. Und die waren so freundlich und boten uns auch noch etwas an von ihrem Nichts, was sie da hatten, und wollten dann noch gemeinsam mit uns beten. Und ich sag, woher kommt das? Ich fragte, woher kommt das? Aber sie wiesen auf diesem Vers da oben, den sieht man ein bisschen ganz klein, an der Wand hängt der, den hatte der eine Junge mal im Dreck gefunden, als er da gespielt hatte. Und auf diesem Vers steht in Rumänisch, liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Und in dieser Liebe begegneten sie uns und so gingen sie auch fröhlich miteinander um in dieser fürchterlichen Armut. Die Grundlage von Hoffnung und die Grundlage für Dienen oder des Dienens füreinander, diese Grundlage, das ist, egal wie die Umstände auch sind, aber diese Grundlage ist immer diese unwandelbare und bleibende Liebe Jesu. Und alles, was aus dieser göttlichen Liebe heraus geschieht, das wird zum Segen und das hat Bestand für immer. Damit bin ich beim zweiten, die dienende Liebe. Jesus, der Meister, bückte sich zu seinen Schülern. Ich kann sagen, dass mir oft mehr die Aufmerksamkeit nach oben im Blut ist. Und ich freue mich über die Anerkennung von Menschen, auf deren Urteil ich Wert lege. Jesus weist in die umgekehrte Richtung. Wie müssen den Jüngern die Füße gebrannt haben und noch mehr ihr Herz über diesem unerwarteten Handeln? Denn Jesus ist sich nicht zu schade für eine Arbeit, die für angesehene Menschen unter dem Strich stand damals. Plötzlich steht er auf, hat auf einmal einen Arbeitskittel an, schleppt Wasser herbei und goss das in das bereitstehende Becken, fängt an, einen Jünger nach dem anderen die Füße damit zu waschen. Und die Jünger sind entsetzt. Und Petrus, der traut sich, das zu sagen, was wahrscheinlich alle dachten. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Das geht zu weit. Und ich kann seine Reaktion verstehen. Die Chefärztin einer Klinik lehrt ja auch nicht die Schieber ihrer Patienten. Und der Universitätsprofessor, der schleppt auch nicht die Abfalleimer zum Müllcontainer. Dafür gibt es doch Angestellte. Die putzen auch und machen das alles gut. Aber Jesus wäscht die schmutzigen Füße seiner Jünger. So ist Jesus. Er ist von Herzen demütig. Und zu dieser Eigenschaft möchte ich kurz was sagen. Denn Demut heißt nicht, sich selber doof zu finden oder sich unterwürfig für alle Dienste einspannen zu lassen. Nein, man kann ein sehr selbstbewusster und auch zufriedener Mensch sein und trotzdem auch mal Nein sagen. Und kann trotzdem auch gleichzeitig sehr demütig sein. Denn Demut bedeutet im Grunde nichts anderes als ein Wissen um meine Abhängigkeit von Gott. Zu wissen, dass alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich leisten kann und alles, was durch mich geschieht, das kommt letztendlich nicht von mir oder aus mir selbst. Es kommt von Gott. Und diese Abhängigkeit ganz tief verinnerlicht zu haben, das bedeutet Demut. Und da ist kein Raum mehr für Überheblichkeit oder zu meinen, ja, ich bin besser als andere. Ich glaube mehr oder besser als andere. Nein, da, wo ich wirklich etwas besser kann als andere, da muss ich das auch nicht schlecht reden und mit falscher Bescheidenheit sagen, nein, das scheint nur so. Das mag durchaus so sein. Wir alle sind von Gott geschaffen, jeder ganz einzigartig mit den verschiedensten Begabungen und Gaben. Jeder kann etwas Besonderes gut. Aber wir dürfen wissen, es kommt nicht in erster Linie von uns, es kommt von Gott und von seiner Unterstützung in den Bereichen, wo ich mich verbessern konnte. Und das ist etwas, was wir durchaus von Jesus lernen können. Er, der Meister, er, der keine Sünde begangen hat, er, der Sohn Gottes, er wäscht seinen Jüngern die Füße in absoluter Demut. Demut ist etwas, was Jesus selbst verkörperte. Er kann nichts tun, was ihm nicht sein Vater zu tun gibt. Er tut seine Werke, er verkündigt das, was er vom Vater gehört hat. Er erfüllt Gottes Willen. Er kam von Gott und er ging zu Gott. Und er demonstriert uns mit seinem Leben diese absolute Abhängigkeit von Gott. Nicht das sich Gefallen in seiner Demut, sondern diese innere Sicherheit, die aus der Verbundenheit mit Gott entspringt. Das ist die Grundlage. Und das ist die Grundlage, diese innere Sicherheit, mit Gott verbunden zu sein, von ihm abhängig zu sein, die Grundlage oder die Haltung für eine Liebe, die uns dann wirklich auch mit Freude dienen lässt. Dieser Vater lebt bis 41 Jahre alt, lebt mit seinen zwei Töchtern in der Westukraine in Sani. Wie es ihnen jetzt gerade geht, weiß ich gar nicht, weil der Kontakt leider gerade abgebrochen ist. Aber bevor der Krieg anfing, hat er seine Frau verloren gehabt. Die ist an Krebs verstorben und er hat das nicht verkraften können. Er hat Alkohol getrunken ohne Ende und hat verschiedene dumme Sachen gemacht. Wurde dann schwer krank, kam ins Krankenhaus und die beiden Töchter wurden von einem Betreuer von Mission ohne Grenzen versorgt. Und dieser Betreuer ging auch immer wieder, jede Woche mehrmals zu diesem Ivan ins Krankenhaus und sprach mit ihm über den Glauben an Jesus und diente ihm mit seiner Liebe. Und nach einiger Zeit kam der Vater zum Glauben an Jesus. Und als er das Krankenhaus wieder verlassen hat, da sagte er, ich muss jetzt zwar für immer einen Katheter tragen und ich muss zweimal die Woche zur Dialyse, aber ich bin Gott aufrichtig dankbar, dass er mich gerettet hat und dass ich jetzt meine Kinder christlich erziehen kann. Das ist diese Liebe, die da weitergegeben wurde und die ein Wunder bewirkt hat im Leben und in der Familie. Das dritte ist die vergebende Liebe. Petrus protestierte gegen diese Art von Fußpflege, die Jesus seinen Jüngern zukommen ließ. Und irgendwie ist für mich dieses Sträuben ganz klar verständlich. Ein Geschenk ohne einen Anlass, vielleicht unverdient, das macht uns doch irgendwie verlegen. Am grünen Donnerstag gibt es im Vatikan immer so eine Zeremonie, wo der Papst seinen Kardinälen die Füße wäscht. Und sie haben dann ihre Schuhe und ihre Strümpfe ausgezogen. Der geht mit einer silbernen Kanne voll Wasser und benetzt einen nach dem anderen die Füße. Unter uns gesagt, mich würde es überhaupt nicht in diese erlauchte Runde ziehen. Schon gar nicht, wenn der alte Papst vor mir auf dem Boden rumkriechen müsste. Das wäre mir total unangenehm. Da würde mein Stolz nicht mitmachen. Und ähnlich erging es vermutlich Petrus, als er diese Fußwaschung so barsch ablehnte. Das ist der menschliche Stolz, der es nicht ertragen kann, dass Jesus um meinetwillen einen solch schmutzigen Dienst tun muss. Und es gibt Menschen, die können es nicht ertragen, dass für sie jemand gestorben sein soll. Dass sich für sie jemand hat hinrichten lassen. Das muss doch keiner für mich machen. Ich bin doch niemandem was schuldig. Ich bin doch okay. In Rumänien erlebte ich auch das Phänomen, dass viele Menschen das wenige Geld, was sie hatten, nicht in lebensnotwendige Geschichten steckten, sondern in die Außenfassaden ihrer Häuser investierten. Da waren dann plötzlich hohe und schmucke Zäune, wo keiner drüber gucken konnte, dass es einen guten Eindruck macht. Und dahinter sieht es so aus. Die äußere stolze Fassade soll vielleicht auch einen selbst schützen. Aber sie verhindert auch Ehrlichkeit. Sie verhindert die Offenheit für geistliche Hilfe. Und in unseren westlichen Kulturkreisen empfinde ich manchmal so ein gewisses Anspruchsdenken, welches das Grundgefühl ausdrückt, es steht mir doch eigentlich zu. Es steht mir doch zu, über alles frei verfügen zu können. Ein Auto, ein Haus zu haben, das steht mir doch zu. Ich meine, zweimal im Urlaub steht mir zu, das haben doch andere auch. Also muss ich das überhaupt auch haben. Aber das ist ein Missverständnis des Stolzes, dass wenn ich nur das Richtige tue, wenn ich mich anstrenge, wenn ich viel Geld verdiene, dass ich dann glücklich werde. Weil das Gute im Leben doch selbstverständlich ist und es sich mit meinem Anspruchsdenken deckt. Aber oft können wir eben nicht alles haben, zumindest nicht immer so wie die Nachbarn. Und das führt dann zu Vergleichen, es führt zu Neid, zu Enttäuschung. Und manchmal auch in die Verbitterung und es beginnt eine ruhelose Suche nach dem richtigen Weg. Und an diesem Punkt wartet dann auf viele eine verführerische Schlange, die sagt, sollte Gott gesagt haben, dass alle anderen das haben dürfen, aber du nicht. Und die Schlange heißt zum Beispiel Schuldenfalle. Ich verbrate dann ungelegte Eier und denke, dass ich auch morgen noch und im nächsten Jahr noch gesund bin und Arbeit habe. Aber das muss ja nicht so sein, dass ich im nächsten Jahr auch noch vor Gesundheit so strotze. Ich meine, Corona hat uns ja wirklich auch an diese Grenze geführt, wo wir gemerkt haben, es ist eben nicht alles selbstverständlich. Ich habe neulich im Fernsehen einen Bericht gesehen, da hatte ein Mann sich 85 Mal impfen lassen, damit er die Stempel in die Ausweise bekam, die er dann verkaufen konnte. Und die Reporterin vom WDR sagte ja, also hat sich dann enttarnt und sagte, na, wieso machen Sie denn so einen Betrug? Und ich dachte, der haut jetzt ab und damit er nicht gefilmt wird. Aber er sagte einfach, ja, Corona hat meine Existenz genommen, ich muss doch von irgendwas leben. Er wurde dahin geführt, diese gefälschten Impfausweise herzustellen. Wer demütig lebt, wer sein Leben aus der Hand Gottes nehmen kann, der weiß darum, dass Gott versorgt, weil er mich liebt. Und dass er gerade auch da ist, wenn ich mich in Notzeiten an ihn wende und ja, mir hilft. Und Jesus, der wäscht die Füße seiner Nachfolger und damit will er auch dich und mich und uns, und hat er das auch getan, von dem Schmutz befreien, von dem Stolz, von dem falschen Stolz, der an uns haftet, den wir mit uns rumschleppen. Davon möchte er uns befreien. Er sagt zu Petrus, wenn ich nicht dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Und das ist die zweite Antwort auf die Frage, warum Jesus die Füße wäscht. Denn das heißt ja, nur wer sich von Jesus lieben lässt, nur wer sich von ihm seine Schuld vergeben lässt, nur wer sich von ihm diesen Stolz, dieses Misstrauen gegen Gott wegnehmen lässt, nur der ist ein Christ. Wenn du die Liebe Jesu und seine Vergebung schon persönlich erfahren hast und das angenommen hast, dann weißt du, wie gut es tut, reingewaschen zu sein und den Dreck los zu sein und zu Jesus zu gehören. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wenn es auch oft unbegreiflich und unverständlich scheint. Das ist das Vierte, die unbegreifliche Liebe. Denn in diesem Zusammenhang hat Jesus auch Worte gesagt von der Unbegreiflichkeit seines Handelns, das Petrus erst später verstehen wird. Ja, nach Ostern und Pfingsten erkannte Petrus erst, dass diese Fußwaschung auf seine und auf unsere Reinigungsbedürftigkeit durch die Vergebung Jesu hinweisen sollte. Manches Handeln Gottes, das können wir im Augenblick nicht verstehen. Manches Unbegreifliche an Lebensführung, das müssen wir anstehen lassen, bis uns der Grund vielleicht mal nach Monaten oder auch Jahren dafür aufgeht. Manches werden wir vielleicht auch erst erkennen oder es wird uns enträtselt werden, wenn wir am ewigen Ziel sind, wenn wir bei Gott sind. Aber Menschen, die im Glauben mit der Führung Jesu rechnen, die können gerade auch in unbegreiflichen Lebenslagen den Herrn durch ihr Vertrauen ehren. Denn auch wenn ich mal nicht den Durchblick habe, wenn ich nicht weiß, warum dieser Krieg nicht endlich gestoppt werden kann, wenn ich nicht weiß, warum das in der Ukraine, warum das da so weitergeht, ich habe da keine Erklärung dafür, es ist mir fremd. Aber ich weiß, dass Gott die Menschen, dass Gott uns im Blick hat und dass er auch alles in der Hand hat. Noch ein Beispiel. Diese Familie hier hat hier durch eine Überschwemmung eines wirklich kleinen Baches, der innerhalb von einer Woche zu einem reißenden Strom geworden war, ihr Haus verloren, alles. Alles war weg. Und nichts wurde wiedergefunden, bis auf diesen Ofen dort. Und sie waren so glücklich, denn dieser Ofen war ihre Lebensversorgung. Darauf konnte man kochen und er hat die Wärme gebracht in das Haus. Und sie waren Gott so dankbar, dass sie mit Hilfe jetzt von Mission ohne Grenzen und von Spendengeldern dieses neue Haus bauen konnten. Und sie haben das um den Ofen drumherum gebaut. Und da wurde mir jetzt wieder mal so klar, dass Leid, dass manches Leid auch hin zu Gott führt. Dass manches Leid wegführt von dem eigenen Hochmut, von dem eigenen Stolz, alles selbst zu können. Sondern dass manches Leid eben auch zur Ehrlichkeit vor Gott führt und auch vor Menschen und auch zur Dankbarkeit. Auch Petrus bekam später erst den Durchblick und er verstand, es geht nur durch das Leid Jesu zu Gott. Nur durch das Leid Jesu werden wir zu Gott und auch zur Dankbarkeit ihm gegenüber geführt. Ja, Petrus wusste etwas von den Reinigungswaschungen, die es in Israel ja allerorts gab, aber er begriff, dass es nur eine einzige Waschung gibt, die den Schmutz und den Gestank der Sünde und des Stolzes gegen Gott fortnimmt. Das Blut Jesu ist es allein, was uns wirklich reinwischt. Und die Fußwaschung, die weist schon darauf hin. Aber noch während dieser Waschung muss Petrus seinen Herrn korrigieren und wenn die Fußwaschung dann noch so ernst gemeint ist, dann soll er doch bitte auch noch den Kopf und die Hände gewaschen bekommen. Eigentlich hätte Jesus diesem vorlauten Petrus wirklich mal den Kopf waschen sollen. Aber er zog die Füße vor, aus Liebe. Bei Jesus ist nicht alles für die Füße, sondern es geht ihm vor allen Dingen um die Herzen seiner Nachfolger. Dass sein Wort, dass sein Beispiel unsere Herzen bewegt und dass ein neues Leben, dass Liebe füreinander entsteht und wächst. Ich denke manchmal, dass Gott mich so oft kritisieren könnte wegen meiner Bequemlichkeit, wegen meiner Egoismus, wegen meinen Lieblosigkeiten oder meinem Misstrauen ihm gegenüber an manchen Stellen, aber er tut es nicht. Er wäscht mich stattdessen rein von meiner Schuld am Kreuz auf Golgatha. Und das ist keine Gehirnwäsche, sondern vielmehr eine unbegreifliche Liebe, über deren Annahme wir auch noch selbst frei entscheiden können. Und es bedarf bei Petrus nur der Fußwaschung, weil er schon ganz rein ist um des Wortes Jesu willen. Und es bedarf vielleicht auch immer mal wieder einer Fußwaschung bei uns, damit wir uns immer wieder auch aufmachen in Jesu Nähe, damit wir gereinigt werden und sein Vorbild im Auge behalten. Damit seine unbegreifliche Liebe letztlich auch bei uns zu einer tätigen Liebe wird Und das ist das Letzte, denn dazu sind Christen ja berufen in der Nachfolge Jesu. Vom Wissen zum Tun ist es aber meistens ein langer Weg. Also im Kopf hat man die Dinge ja schnell, aber bis zum Herz, da hinkt die Tat dann meist hinterher oder vielleicht bleibt sie auch ganz aus. Aber Jesus hält wenig von Rührseligkeit. Er möchte, dass wir uns rühren. Er hält wenig von religiöser Begeisterung, wenn uns nicht der Heilige Geist wirklich auch in Bewegung setzt. Ja, Füße waschen, 2022, wie kann das in unserem Leben aussehen? Ja, es müssen ja nicht so jetzt die Dinge sein, die man jetzt im Blick hat, wenn so die ganzen Hilfsorganisationen jetzt in der Ukraine arbeiten und überall auf der Welt, das sind große Taten, große Leistungen. Das muss gar nicht so groß sein. Es können auch Dinge sein, wie einem Menschen zuzuhören, jemanden zu besuchen, ein Lächeln, dankbar sein, mal babysitten, jemandem helfen, wenn er in Not ist, jemanden trösten, vor allem auch für andere beten, sich einsetzen, mit den Gedanken sie vor Gott bringen, vielleicht auch etwas spenden. Das sind praktische Dinge, die keine großen Schlagzeilen machen, aber die tun den Menschen gut, genauso wie den Jüngern das richtig gut getan hat, dass Jesus ihnen die Füße gewaschen hat. Und an welcher Stelle beispielsweise wir auch oder ihr auch hier in der Gemeinde euch einbringt und mithelft, es ist so wichtig. Es trägt immer zu einer guten Atmosphäre bei. Und es ist nicht für die Füße, also nicht umsonst. Denn es geht um Liebe, um die bleibende, die dienende, die vergebende, die unbegreifliche und die tätige Liebe Gottes. Und alles, was wir daraus selbst empfangen, aus dieser Liebe und was wir an andere in dieser Art weitergeben, das wird zu besonderen Schätzen im Himmel. Das, was Gott durch uns, durch seine Liebe in dieser Welt tun kann, das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und es ist und es bleibt auch immer diese Liebe Jesu, an der wir gemessen werden. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden, die Frage nicht sein, was hast du alles geleistet, wie viel weißt du von der Bibel, wie oft hast du den Gottesdienst besucht, wie viel hast du gespendet? Nein, die Frage wird sein, hast du mich geliebt? Wie bist du mit mir umgegangen und dieser Liebe? Das ist der Gradmesser, an der wir gemessen werden. Weil Jesus ist der Gradmesser und seine Liebe ist das Beständigste und das Größte, was es in dieser Welt gibt. Und sie möchte dein Herz erobern, jeden Tag neu und es dazu bewegen, für Gott und mit ihm zu leben. Und ich schließe mit einer kleinen Gebetsmeditation von Alexander Holzbach. Er hat geschrieben, Jesus, nicht von oben herab zwingt deine Liebe den Menschen Gemeinschaft auf. Jesus, Stufe für Stufe steigst du hinab zum Menschen, füllst die Schale mit Wasser, den Dreck wegzunehmen, der an den Füßen haftet. Jesus, du kennst die Wege, die Menschen gehen, die Irrwege und Umwege, die Trampelpfade, Sehnsuchtsstraßen, die vergeblichen und die, die Ziele finden, die sauberen und die schmutzigen, die nach oben und die nach unten. Jesus, du bist dir nicht zu schade, dich niederzubeugen und dich schmutzig zu machen, dich hinzugeben für die Menschen. Jesus, Stufe um Stufe steigst du zu uns, füllst die Schale mit Wasser, das reinigt und heilt, gibst den Becher deiner Liebe, damit wir sie erkennen, die Schwestern, die Brüder und mit ihnen den Weg gehen, der du bist, Jesus, zu dir. Amen.